Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir wollen zurückschauen, der liebe André Bajorath und ich, auf den letzten Monat, auf die Fintech- und Personalmeldungen, die den letzten Monat beeinflusst haben. Und wir haben gerade eben in der Vorgespräch festgestellt, es ist gar nicht so viel. Mal gucken, ob wir eine Stunde zusammenbekommen. Aber erstmal, bevor wir in die Themen reingehen, hallo lieber André.
Hallo Jochen. Ganz ungewohnter Anblick, sehe Jochen sonst immer im Hemd. Jochen hat kein Hemd an, ich bin ganz verwirrt. Ich habe mich gerade gefragt, was mich gerade verwirrt, und dann ist es mir gerade in den letzten 5 Minuten jetzt aufgefallen, jetzt weiß ich's.
Ich hatte heute Morgen schon ein Hemd angehabt, aber mich dann noch umgezogen, weil, wie du weißt, ich war im Kletterpark und da habe ich hier dieses Mastercard, uralt Mastercard-Logo Sweater angezogen. Und insofern danken wir auch unserem Sponsor Mastercard für die gute Ausstattung. Allerdings, das Ding ist so alt, das ist bestimmt, glaube ich, jetzt 15 Jahre her oder so.
Das Logo habe ich jedenfalls erkannt.
Genau. Deswegen heute mal kein Hemd, genau. Aber apropos, ich habe, wenn ich nicht vergessen sollte, mein BEX Banking Exchange Setup schon gefunden, und ich werde zumindest am ersten Tag der Banking Exchange vermutlich auch kein Hemd anziehen und kein Jackett.
Okay. Warum? Weil es ein Motto gibt und du sagst, da muss ich mich ganz bewusst so kleiden, also hast du einen Häftlingsanzug an oder was ziehst du an?
Nö, ich habe einfach nur was Neues gekauft und dachte, das ziehe ich mal zur BEX an.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Wollen wir vielleicht gleich, wenn wir schon beim Thema BEX sind, kurz was zur BEX sagen, bevor wir dann in die News reingehen?
Klar.
Ja, BEX, Banking Exchange, wieder wie die vorherigen BEXs zum Austausch zwischen Fintechs und Banken. Nur diesmal endlich wieder, jetzt habe ich auch das Datum, 23. und 24. Juni, nur diesmal endlich wieder auch physisch vor Ort zum Treffen. Die letzte BEX war ja vor einem Jahr so, ich will mal sagen, 10% physisch, also die Speaker waren da, plus ganz ausgewählte Gäste, jetzt wieder voll physisch, 2G, 2G Plus Event mit 200 bis 300 Personen vor Ort, plus dann mal gucken, wie viele Hunderte im Streaming. Tolles Programm, schaut euch mal auf die Webseite bankingexchange.com.
Nee, bankingexchange.de.
.de, okay, dann .de, vielen Dank. Und wenn ihr noch Invites-Code haben wollt, also sprich, wenn ihr Banker oder Fintech-Seite einen Invite-Code haben wollt, meldet euch, da gibt es ein Discount-Ticket. Ansonsten müsst ihr als Dienstleister den vollen Ticketpreis bezahlen.
Genau, ich freue mich drauf, wird in Frankfurt sein und hoffentlich dann halt auch wieder, nee, nicht nur hoffentlich, ich glaube, davon können wir jedenfalls ausgehen, in Person. Und wir haben ja gemerkt, dass eigentlich Payment und Banking immer weiter zusammenfließen, und hatten ja sogar mal überlegt, ob wir es ganz zusammenfließen lassen wollen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch nach der letzten PEX, dass es dann doch noch sinnvoll ist, zwar immer überschneidende Themen möglicherweise mal da oder mal da zu besprechen, aber dann doch schwerpunktmäßiger auf der Payment Exchange wirklich richtig über Payment-Themen zu sprechen und auf der Banking Exchange richtig über Banking-Sachen zu sprechen. Da rutscht jetzt ein bisschen Krypto mit rein, merken wir halt, weil das ja in einigen Teilen des Bankings jetzt eine Rolle spielt. Und insofern, das ganz sortenrein werden wir wahrscheinlich niemals diese Themen trennen können, weil sie dafür halt zu verknüpft miteinander sind. Aber ich glaube, dass wir da auch wieder ein gutes Programm und gutes Line-up haben für die Banking Exchange. Aber das ist in den News.
Ja, hat man ja auch bei der PEX gesehen, dass die Ident-Themen, die früher auf der PEX immer waren, jetzt auf der Payment-Seite diskutiert werden. Ja. Also ich glaube, es gibt immer so eine Überschneidungsmenge an Themen, die mal auf der einen oder anderen Seite sind. Aber ich glaube, vom Zielpublikum, von einem sehr unterschiedlichen Zielpublikum, macht es Sinn, das alles noch weiter separat zu führen.
Genau.
Gut, dann gehen wir in die Payment und Banking News des letzten Monats rein. Fangen wir an mit Express Group. Inside Partners und Project A führen Series A Finanzierung des Fintechs Express Group an und investieren 25 Millionen. Das ist eine Plattform, die erhebt den Anspruch, Steuerrückstattung für jeden zugänglich zu machen. Wir hatten das ja mal als Sponsor vor, oh Gott, Jahren, also ein Steuerprogramm, die unter dem Namen Expresssteuer gestartet sind und dann mit der Steuerinformation auch eine frühere Auszahlung der Steuern ermöglichen oder der zu viel gezahlten Steuern ermöglichen, die das Finanzamt erst später machen würde. Und insofern, das hat wohl sehr gut funktioniert. Jetzt gibt's frisches Kapital und eine europäische Expansion steht an.
Ja, in der Tat aus Hamburg, wo es ja gar nicht so viele Fintech, Insurtechs und jetzt, wie soll man das ja nicht nennen? Ist das ein, das ist ja durch Tax, ist es ja fast schon Tax-Tech oder was ist das dann, über was wir hier sprechen? Wir sprechen ja gleich auch nochmal über ein Unternehmen auch aus diesem Bereich, was jetzt gerade zum Unicorn geworden ist mit Taxfix. Und Taxdu hatte ja kürzlich auch eine Finanzierungsrunde, auch aus Hamburg kommt. Interessant, ne, dass dieses Steuerthema jetzt wirklich relevant wird. Ich hatte immer das Gefühl bei diesem Vorauszahlungsthema, dass das regulatorisch schwierig ist und dass man das schwieriger vorher auszahlen kann, weil ich glaube, keiner wirklich so etwas wie die das Risiko übernehmen wollte, um das auszuzahlen. Und teilweise war es, glaube ich, gar nicht richtig erlaubt, aber scheinbar hat sich da möglicherweise was getan. Und vielleicht sollten wir überlegen, das auch mal auf die Backs oder auf die Packs zu holen und auch diese Themen dort mal besprechen zu lassen, weil die Leute kommen ja von verschiedenen Seiten. Ne? Wahrscheinlich ist es immer irgendwo getriggert an die Steuererklärung. Also außer Taxdu, die kommen ja nicht aus einer anderen Ecke. Genau, aber Taxfix zum Beispiel und jetzt Express Group, die kommen ja wirklich aus der gleichen Richtung und mit einem etwas anderen Anker. Ne?
Absolut. Interessant ist nur auch da, dass jetzt hier so komplett neue Anbieter den ganzen Markt disrupten. Es gibt ja die etablierten Buhl, also Wieso und Steuer, oder Buhlsteuer und Wieso Sparbuch. Es gibt diese akademische
Arbeitsgemeinschaft,
die auch diese Steuerprogramme macht. Insofern, dass die es in irgendeiner Weise nicht geschafft haben, das Modell in die mobile, coole Welt zu bringen, sondern dass da jetzt neue Anbieter braucht, die jetzt Unicorns sind und die jetzt links überholt haben. Ich bin noch immer in der alten Welt, ich bin auf diesem Wieso-Sparbuch und habe es noch nicht geschafft, mal den neuen auszuprobieren. Da habe ich den Login-Effekt, aber ist sehr, sehr interessant, dass da jetzt nach Jahren plötzlich mal größere Innovationen reinkommt.
Wobei, überraschend tut dich das ja nicht wirklich, weil du weißt ja selber, dass wenn du halt dich selber disruptieren musst, ist es immer am schwierigsten. Und die Modelle sind halt anders. Und eine akademische Arbeitsgemeinschaft oder auch eine Wieso mein Geld leben ja von dem typischen Abo-Modell und haben einen etwas anderen Ansatz als die Modelle, die jetzt da sind. Ne? Und deshalb überrascht mich nicht, dass da wirklich neue da vorbeigekommen sind. Es ist halt so schön, ne? Weil das einfach immer ganz klar ist. Es ist ein jährliches Thema. Du kommst in der Regel wieder, wie du es gerade auch beschrieben hast. Und jeder muss es machen. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Markt auch so ziemlich klar beschreibbar. Also das Potenzial ist ziemlich klar beschreibbar. Bei jedem macht es wahrscheinlich irgendwie so richtig, richtig Sinn, aber letztendlich dann irgendwo doch wahrscheinlich, weil viele verzichten, glaube ich, auf ein paar Mark 50, die sie möglicherweise dann doch bekommen würden, auch wenn es keine vierstelligen Summen sind, aber auch selbst wenn es nur eine zweistellige oder dreistellige Summe ist, die man halt dann am Ende des Jahres zurückbekommt, wenn man dafür eine halbe Stunde investiert und, keine Ahnung, einen einstelligen Betrag bezahlt, dann ist halt irgendwie ja trotzdem sinnvoll und hilfreich, das zu tun.
Ja, absolut. Ja, mal gespannt, wie es da weitergeht. Und vor allem jetzt mal aus Bankersicht, ist jetzt die Vorauszahlung der Steuer, ist das jetzt ein Receivable Financing? Also ein Receivable gegen das Finanzamt? Glaube ich nicht.
Nee, das meinte ich vorhin, ja.
Ist das ein Lending?
Genau, wer übernimmt das Risiko und wer finanziert das
vor? Genau. Dann gehen wir zum nächsten Thema, Ident. Wir hatten ja auch gerade den Podcast zu ich kann es immer nie richtig aussprechen.
EIDAS.
Zum Thema Krypto. Das ganze Thema Ident hat ja oder begleitet uns ja seit Jahren. Nur irgendwie das mit Ausnahme von der Company, über die wir jetzt gleich sprechen, IDnow und WebIdent, eigentlich keine Traktion auf diesem Bereich war. Alle sprechen, dass ein Riesenmarkt ist, aber irgendwie haben es nur die beiden geschafft, daraus ein Geschäftsmodell zu ziehen. Und IDnow ist jetzt zum Verkauf.
Vielleicht ganz kurz nochmal den Bogen, den du gerade geschlagen hast, völlig richtig. Ich glaube, ein bisschen liegt es daran, dass der ein oder andere auf regulatorische Dinge gewartet hat oder wartet und sagt, das ist sozusagen dann der richtig fette Durchbruch. Und jemand wie IDNOW und WebID meintest du, glaube ich, und nicht WebIdent oder
WebID,
sowas.
WebID,
du hast vollkommen recht. Ja, genau, WebID, ja. Die haben halt es geschafft, dass wir diese Brückentechnologie, nämlich das Video-Idents, was wir alle irgendwie zwar auf eine gewisse Art und Weise lieben und gleichzeitig aber auch hassen, wenn du halt in der Warteschleife hängst und eigentlich auch dieses Verfahren ziemlich gaga ist, die haben halt das in den Vordergrund gerückt und sind halt dann auf dem Neobankenrücken oder auf dem auf dem Rücken sozusagen oder Trittbrett gefahren und sind damit groß geworden und damit mussten alle anderen Banken das irgendwie auch anbieten und das war, glaube ich, dann irgendwie einer der großen, oder das war der Durchbruch dann für so IDNOW und WebID und dass die jetzt momentan zum Verkauf stehen, ja, interessant, ne, also weil man sie ja auch schon gehört hat, dass sie jetzt auch in dieses europäische ID-Konsortium mit reingehen, die IDNOW, also die hören nicht auf, aber so was man hört, das ist, dass Goldman Sachs halt mit dem Exit im Grunde genommen beauftragt wurde und man einen Käufer sucht. Let's see. Und ansonsten, wenn es halt nicht verkauft wird, soll es halt eine weitere Kapitalrunde sein mit 300 bis 400 Millionen, die in IDN auch nochmal reingehen.
Also wenn ich mir diesen Markt anschaue, der ist ja, da hatten wir vor ewig Zeit noch mal eine Infografik über Payment Banking, der ist ja extrem fragmentiert. Also es gibt hier die IDNOWs in Deutschland, aber entsprechend ähnliche in allen europäischen Ländern, die eben auch mehr oder weniger das Gleiche machen. Einen richtigen europäischen zentralen Player gibt's da irgendwie noch nicht.
Nee.
Und ich glaube, dass da die nächste Runde, dass dann vielleicht hier mit einem IPO und mit entsprechendem Kapital da eine Konsolidierung angestoßen wird.
Total. Und nochmal, ich glaube, dass da auf seiner Makroebene gibt es ja genau diese Bestrebungen auf Basis von EIDAS, die du ja gerade schon angesprochen hast. Aber das ist halt immer verbunden mit diesem Wishful Thinking, hast du mir, glaube ich, am Freitag gesagt, hättest du im Podcast sehr viel gehört. Hast du ja auch recht.
Ja.
Und darauf warten halt solche Unternehmen, die vor allen Dingen auch Venture-finanziert sind, nicht, sondern sie gucken halt, wie sie die Opportunities, die sie halt am Markt sehen, gehoben bekommen, indem sie halt auch teilweise mal auf Brückentechnologien setzen. Why not? Und wir wissen alle, ja, dass Brücken manchmal länger halten oder Brückentechnologien länger da sind, als wir sie uns dann vorgestellt haben. Also das Zielszenario ist nicht immer der Gewinner.
Bleibe bei dem Thema IDENT. Autada aus Darmstadt, die haben ja einen anderen Kontext als IDNOW. Die versuchen das ganze Thema über den neuen Personalausweis und quasi hinten dran auf das Telefon über NFC einzulesen. Die weiten die Zusammenarbeit mit den Sparkassen aus. Also insofern der Riesenvorteil ist, da habe ich kein Video-Ident, sondern sofern es funktioniert, es gibt ja immer noch ein bisschen ein paar Probleme, aber bei mir immer hinten dran den Personalausweis an die NFC-Schnittstelle angeben, dann ist man auch identifiziert.
Hätten ja jetzt eigentlich schon lange auch ein Unicorn sein müssen, seitdem Apple die NFC-Schnittstelle freigegeben hat.
Ja.
Aber die Infrastruktur dahinter, also das, worauf sie aufbauen, oder ja, ist es Infrastruktur, ist halt weiterhin mittelmäßig gut. Und das ist halt der online auslesbare Personalausweis und die damit zusammenhängende App, die dann auch immer noch notwendig ist. Und auch das Aktivieren dieses ganzen Dinges und die PIN und sowas. Also das, was die Grundlage, also aus Data tut mir halt wie viele andere einfach auch ein bisschen leid, weil sie halt auf etwas wetten, was sie nicht selber in der Hand haben. Und das macht es halt so schwierig. Ja. Und ich habe das ja auch, diesen Online-Personalausweis, und denke dann jedes Mal wieder so, wenn ich es dann doch mal wieder aktiviert bekomme, ach, jetzt machst du das mal, und dann gibt es keine Anwendungsfälle, wo ich es irgendwie nutzen kann. Und jedes Mal ist es genauso, wie du es gerade andeutetest, dass das initiale Auslesen irgendwie nicht richtig funktioniert, ich irgendwie nicht mehr genau weiß, in welchem Winkel ich jetzt den Perso vor das Telefon halte, ich die Schutzhülle wieder abmache, dran mache, hoffe, dass es irgendwie dann danach geht. Also es ist jedenfalls fast immer ein Pain in the ass, und möglicherweise verändert sich das ja dann mit diesen Dingen, die jetzt gerade auf europäischer Ebene losgetreten sind, über die wir ja auch am Freitag im Podcast gesprochen haben, mit Wallet und mit Oliver Lauer. Aber das ist halt dann wieder dieses Wishful Thinking und der etwas längere Weg. Und gut, Ausdata geht jetzt den Weg in den ersten Schritten und vielleicht kriegen sie auch darüber ein bisschen Traktion drauf. Wenn sie das dann ein bisschen in die Breite bekommen wollen, dann sind natürlich die Sparkassen der richtige Partner dafür.
Absolut. Und man muss ja sagen, also ich habe die das erste Mal kennengelernt im Airport Club in Frankfurt bei Frank Schwab bei irgendeinem Pitch. Da war ich, glaube ich, noch bei Big Point oder so und hatte noch mein, weiß ich nicht, damals noch, als sie dann nämlich von dem Ident gesprochen haben, hatte noch meinen alten Personalausweis, also diese Plastikkarte und nicht die Kreditkartengröße mit dem neuen Personalausweis und dachte so, naja, das ist aber ein ziemlich dickes Brett, was sie da versuchen zu machen. Jetzt sind sie immer noch da. Insofern, Durchhaltevermögen haben sie, die Kollegen.
Absolut.
Dann gehen wir weiter. Adyen. Adyen expandiert über den Zahlungsverkehr hinaus und wollen jetzt noch eine Issuing-Plattform machen. Ich glaube, das ist jetzt, wie viele anderen auch, kann man kurz ansprechen, wenn nicht großartig, eine große Neuigkeit.
Ich glaube, sowohl Issuing auf der einen Seite, also um Karten rauszugeben, virtuelle und physische, aber generell halt in das Thema Embedded Finance, so nutzen Sie den Begriff an der Stelle jetzt hier auch wieder. Da wollen Sie mehr mit rein, also sich nicht nur auf das Thema Akzeptanz konzentrieren. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, ne? Sondern dass Sie halt sagen, ja, wir machen eigentlich fast die komplette Value Chain. Also angefangen mal als PSP, mittlerweile ja Acquirer und Netzbetreiber und alles Mögliche. Eher auf der Händlerseite bisher. Und jetzt gehen Sie halt als Dienstleister. Ich denke nicht, dass wir demnächst eine Adyen Credit Card mit dem Brand drauf haben werden, sondern dass Sie halt Händlern und Dienstkunden von ihnen die Produkte anbieten werden und in diese Richtung gehen zu sagen, so hey, du brauchst eine Karte, du brauchst eine virtuelle, du brauchst eine echte Karte für deinen Kunden, komm zu uns und wir machen eine White-Label-Karte für dich.
Dann Recap, das Berliner Fintech, die auch bei der Banking Exchange dabei sind, der CEO ist bei der Banking Exchange, haben eine neue Finanzierung bekommen. Letztes Jahr gab es eine Seed-Finanzierung, jetzt gibt es weitere 15 Millionen und letztendlich die Plattform von Recap ist so eine Art Factoring-Niche. Da können Unternehmen wiederkehrende Umsätze aus Abo-Modellen besser monetarisieren, indem sie Vorauszahlungen schon erhalten. Also letztendlich so eine Art Working Capital, Mischung aus Working Capital, Software as a Service und Factoring-Geschäftsmodell.
Ich glaube, das ist die eine Art, das zu pitchen, zu sagen, das ist eine neue Finanzierungsform. Die andere ist halt, dass du als SaaS-Company früher, als du das bisher möglicherweise konntest, einfach Fremdkapital aufnehmen kannst und nicht immer auf weitere Fundingrunden angewiesen bist. Und ich glaube, das ist die andere Art des Pitches. Also wenn du halt eine Software-as-a-Service-Company schaffst oder halt ein Abo-Modell gebaut hast und du eine ganze Menge zahlender Kunden hast und du denen nachweisen kannst, wie deine KPIs sind, was du für ein Churn hast, was du halt möglicherweise für ein MAU hast oder nicht User, sondern ein MRA hast, dann geben sie dir halt darauf Kredit. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem, was du bis dahin hattest, weil bis dahin war dir als Software-as-a-Service-Company, als Abo-Company oft nicht die Möglichkeit gegeben, das als Fremdkapital aufzunehmen, sondern du hattest eigentlich nur die Möglichkeit, zum VC zu gehen, um das Geld beim VC sozusagen abzuholen. Und das ist, glaube ich, der Pitch, den Paul und sein Team, die ja damals auch Liquid, by the way, gegründet haben, vorantreiben. Diese 15 Millionen, das habe ich jetzt dummerweise nicht nachgeguckt, müsste man eigentlich nochmal nachholen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt für die Finanzierung gedacht ist oder zum Aufbau der Company gedacht ist.
Okay, ja, müssen wir, fragen wir am besten bei der BEX nochmal konkret nach. Genau. Dann WeChat führt den digitalen Yuan ein, also quasi die digitale Version, Central Bank Digital Currency Version des physischen Yuans in China. Gleiche Geschichte haben wir in verschiedenen Ländern, auch jetzt hier in Europa mit dem digitalen Euro. Da darf ich ja die EZB mit beraten in dem Market Advisory Gruppe bei der Entwicklung dieses digitalen Euros. Die Chinesen sind ein bisschen weiter, die haben es schon fertig und führen es jetzt, oder es wird von WeChat eingeführt als Zahlmethode, was natürlich jetzt auch kein Wunder ist, weil das ist, glaube ich, eher per Anführungsstrichen Mufti-Order oder ZK-Order. Da muss natürlich das lokale P2P-Zahlverfahren auch oder P2P-Messenger auch das lokale Zahlverfahren einführen. Sowohl beim digitalen Yuan als auch dann bei den anderen CDBCs, die in Entwicklung sind, frage ich mich immer noch, was ist jetzt denn wirklich der große Differenzierungsfaktor im Vergleich zu anderen Zahlmethoden? Deswegen bin ich mal gespannt, wie das bei WeChat dann auch adoptiert wird, weil dem digitalen Yuan merke ich jetzt keinen großen Unterschied im Vergleich zu anderen chinesischen Zahlverfahren. Also es stiftet keinen signifikanten Mehrwert, außer es ist jetzt eine Central Bank Digital Currency. Und mal gespannt, wie das dann auch wirklich von den Kunden angenommen wird oder eben halt auch nicht.
Ich glaube, zwei Kommentare dazu. Das eine ist, wir können, glaube ich, daran sehen und beobachten, was funktioniert, wenn du halt bestimmte Dinge zentral und schnell vorantreibst. Dann werden wir, also können wir uns auch jetzt angucken für die Arbeiten rund um den digitalen Euro, ob zum Beispiel das Einbringen einer Zentralbankwährung, einer CBDC in das Ökosystem und was anderes ist WeChat ja nicht, zu sagen so, hey, du kannst das mehr oder weniger auch in den gängigsten Wallets als Variante benutzen und du musst nicht die eigene digitale Yuan Wallet benutzen. Das ist, glaube ich, schon mal etwas, was man sich abgucken kann, ob es funktioniert und ein Weg, wie man halt vorangehen kann. Das Zweite, und das werden wir mit Sicherheit und hoffentlich bei uns nicht so haben, dass China natürlich vielleicht auch oder die chinesische Nationalbank oder wer auch immer in China noch andere Interessen an dem digitalen Yuan haben kann, als wir das möglicherweise bei uns sehen. Also vielleicht haben einige Skeptiker das Gleiche im Kopf, aber ich würde es jetzt nicht erwarten, dass es halt auch darum geht, dass jetzt zum Beispiel Funktionalitäten im Sinne der noch größeren Transparenz damit einhergehen. Also dass du halt sagst, okay, Zweckgebundenheit ist möglicherweise damit einhergehend oder halt das ganz klare Wissen, was, wie, wo, wann mit diesem digitalen Yuan gemacht würde. Yuan, das hört sich immer an wie Spanisch. Das sind natürlich Dinge, die vielleicht in China noch mehr im Vordergrund stehen könnten, als sie das bei uns hoffentlich tun. Und das ist natürlich, glaube ich, etwas, ja, was wirklich dann das Thema Feature Money aus meiner Perspektive ermöglicht. Ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, an den Beispielen, die ich gerade gesagt habe, würde ich aus unserer Perspektive gerade eher sagen, schlecht. Aber möglicherweise gibt es auch noch ein paar andere Funktionalitäten, die gerade in der Online-Mobile-Welt mit dem digitalen Yuan auch verbunden werden könnten. Also ich glaube, wir werden das als bestimmt nicht als Blaupause benutzen wollen, aber lernen aus dem, was da jetzt gerade passiert in China und auch, ich erwarte das relativ schnell im asiatischen Raum, dass das eingeführt wird als Möglichkeit, dass du halt auch den digitalen Yuan woanders benutzen kannst. Das ist, glaube ich, schon auch für uns spannend zu sehen, was daraus wird.
Absolut, vor allem, weil, wenn man ja mal überlegt, warum das überhaupt passierte, das liegt ja an der Tatsache, dass Diem oder Libra gestartet wurde und dann natürlich hier die offiziellen Zentralbanken darauf reagierten. Jetzt gibt es keinen Libra und Diem mehr, aber es gibt die Zentralbank digitalen Währungen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dann jetzt, wo der Anführungsstrichen Wettbewerb auch fehlt, wie dann die Existenzberechtigung dieser digitalen Zentralbankgelder da steht und wie natürlich dann jetzt die ersten, die natürlich die Early Birds in dem Bereich sind, das versuchen in die Ökosysteme einzubinden. Also es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie das jetzt tatsächlich dann auch umgesetzt wird.
Total.
Gehen wir in den InsurTech-Bereich. VFox, das große Berliner InsurTech, will jetzt doch nicht an die Börse. Es liegt natürlich an dem aktuellen, etwas veränderten Marktumfeld, wo man Unklarheit hat hinsichtlich der Liquiditätssituation und ob ein Börsengang auch tatsächlich erfolgreich sein würde. Deswegen gibt es eine neue Funding-Runde. Und die hatten ja die letzte Funding-Runde im letzten Jahr über 650 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 3 Milliarden. Die hat damals relativ viele Schlagzeilen gemacht. Jetzt soll VFox quasi neu offen sein für eine Neufunding-Runde bei der deutlich höheren Bewertung. Mal gespannt, weil mit dem Rückgang der Tech-Multiples an den Börsen hat das ja auch Auswirkungen auf die nicht gelisteten Finanzierungsrunden, ob es VFox tatsächlich schafft, nochmal da was draufzulegen, weil nicht nur das Börsenklima ist ja schwierig, sondern auch die Finanzierungsrunden sind schwierig und vor allem die Multiples sind schwierig, ob VFox da tatsächlich nochmal einen signifikanten Schluck aus der Bewertungspulle nehmen kann.
Ich glaube, wir reden gerade über ungelegte Eier, also eigentlich eine Nicht-News. Also, dass jemand nicht an die Börse geht und jetzt eine weitere Funding-Runde machen will, ist erstmal keine News. Aber Hast du schön
geschrieben. Ja, das Interessante, ich finde das schon eine wichtige News. Allein die Tatsache, dass daraus eine News gemacht wird, zeigt ja, dass offensichtlich die Finanzierungsmöglichkeiten nicht so verfügbar sind wie früher, sonst hätte man das nämlich gar nicht nötig, da überhaupt irgendwie einen Artikel drüber zu schreiben.
Ja.
Dann gehen wir weiter. TrueLayer, das Fintech, Open Banking Fintech TrueLayer startet ein Payment-System, TrueLayer Payments, wollen eine Closed-Loop-Zahlungslösung machen und ermöglicht dann quasi Integration in die Apps und Webseiten für Konto-zu-Konto-Zahlungen, Auszahlungen, Rückerstattung. Dein Thema, kannst du vielleicht noch ein bisschen detaillierter erklären?
Nee, Robert? Ich habe gerade ganz, ganz viele Fragezeichen im Kopf. Also, ob das, da steht ja Closed Loop drin, ob sie eigene Rails schaffen wollen, um auf die Art und Weise eine Unabhängigkeit von SEPA-Rails zu haben, eine Unabhängigkeit von möglicherweise was anderen Rails noch. Natürlich grundsätzlich möglich. Erinnert mich so ein bisschen an Dwolla, damals aus den USA, eins von den ersten, in Anführungszeichen, Open Banking Fintechs, mittlerweile zwar immer noch da, die halt so ein Real-Time-Payments auf die Art und Weise einführen wollten. Aber möglicherweise müssten wir mal Sebastian Tiesler, der ja mittlerweile das deutsche Geschäft für TrueLayer verantwortet, zu dem Thema in den Podcast einladen, mal mit ihm dazu sprechen. Das ist ja eher ein Thema, was jetzt nicht, und bisher waren sie ja eher so PSD2, Open Banking, Retail Cases darauf ausgerichtet. Das hier klingt ja jetzt gerade wirklich komplett anders. Das klingt ja wirklich nach einem B2B-Case, um, so verstehe ich das jedenfalls gerade, mehr oder weniger Realtime-Zahlungen zwischen Unternehmen zu ermöglichen. Was dann allerdings von auf Webseiten Konto-zu-Konto-Zahlungen noch bedeutet, I don't get it right now. Aber jetzt stammel ich eher rum. Frage, die wir Sebastian stellen sollten.
Also meine Interpretation davon, als ich gelesen hatte, war eher sowas wie, wenn man sich anschaut, Shopify Payment, die ja letztendlich ein Logo mit Shopify in den Shopify Shops machen, aber trotzdem hinten dran die normalen Rails nehmen, also Kreditkarte, Lastschrift etc. etc. Aber halt das als eigenständiges Zahlverfahren machen. Oder jetzt als Antwort darauf hat ja Amazon Prime Payment gestartet, wo ich quasi für die Shops, die sowohl im Payment als auch in der Logistik bei Amazon hängen, dass da auch ein separates Closed-Loop Shop Payment ermöglicht wird. Das kann natürlich sowas sein und das im Grunde als Anführungsstrichen offenere Variante außerhalb des Amazon- oder Shopify-Systems. Mhm.
Kann sein, aber trotzdem ist es dann ja trotzdem ein internes System, ne? Also ein bisschen dann doch wirklich eigene Rails, das meinte ich ja gerade ganz am Anfang.
Klar, also brandingmäßig sind es dann eigene Rails, genau, ja.
Ja, ja, nicht nur brandingmäßig, auch technisch.
Ja, technisch wird es auch, also die werden jetzt nicht irgendwie, wenn sie hier Open Banking und PSD2 nutzen, werden sie jetzt nicht irgendwie dann auf neue Payment-Methoden setzen, sondern die werden trotzdem PSD2 nutzen als Infrastruktur.
Das glaube ich nicht. Das ist genau der Punkt.
Ah, okay.
Das glaube ich eben nicht. Also das wäre genau der Unterschied, den ich halt hier sehen würde. Aber jetzt stammel ich wieder, beziehungsweise bin mir nicht sicher und deshalb sollten wir einfach Sebastian mal fragen.
Nächster Podcast schon in Planung.
Ich habe ihn gerade schon angeschrieben.
Okay, perfekt. dann nächster Punkt, die S-Payment, die Tochter der Sparkassen aus Stuttgart, die letztendlich der Payment-Hub für alle Payment-Themen aus der Sparkassen-Finanzgruppe darstellt und Wert, der nicht zu verwechseln mit Wied, sondern der Tankstellenbetreiber Wert, haben eine Kooperation gemacht, dass man mit Giropay/PayDirect an der Tankstelle bezahlen kann. Wir haben ja das ganze Thema vor ein paar Mal schon gehabt, habe auch einen Artikel darüber geschrieben mit diesen Tankstellen-Apps. Ich habe das jetzt auch in diesem Monat ein paar Mal ausprobiert, weil der liebe Christian von Hammel-Bonten bei der Payment Exchange gesagt hat, es gibt da mit einer App, deren Namen mir jetzt gerade wieder entfallen ist, kommt er gleich wieder, Pace Drive, mit der konnte man dann 8 Cent pro Liter getanktes sparen und an der Zapfsäule bezahlen. Das habe ich genutzt, Hat am Anfang nicht funktioniert. Dann hat es wunderbar funktioniert. Es kann sein, dass es nicht funktioniert hat, weil ich erst PayDirect mit der Comdirect installiert hatte. Dann habe ich PayDirect mit der Deutschen Bank installiert. Dann hat es funktioniert. Das alleine ist schon wieder komisch, warum dann manche Banken in der PayDirect das geht und manche nicht. Aber andere Diskussion, das funktioniert. Die Frage ist natürlich, ist da wirklich ein Geschäftsmodell dahinter und wird das dann tatsächlich auch eine große Ersparnis für die Tankstellenbetreiber? Weil so wie es im Moment ist, ist es ja eigentlich eher nochmal ein Payment-Layer oben drüber, der auch nochmal Geld kostet, versus wenn der Kunde beispielsweise mit Girocard oder Lastschrift bezahlen würde. Mal gucken, wie das weitergeht.
Ich habe Wert noch nie gehört. Was haben die hier für ein Logo?
Gute Frage. Ist Wert nicht? Stopp, nee. Wert ist keine Tankstellenkette. Wert ist, glaube ich, ein PSP, der wahrscheinlich hinten dran bei Tankstellen genutzt wird.
Okay.
Gut. Aber auf jeden Fall geht es um Tankstellenkunden von Wert, vermutlich dann, wo die Terminalinfrastruktur ist, ja. Wo man dann mit Europay PayDirect bezahlen kann.
Ja. Ich bin bei diesem Use Case, habe ich in der Tat, wie du es gerade schon beschrieben hast, auch ein paar Fragezeichen. A, weiß ich gar nicht, ob die Tankstellen wirklich ein großes Interesse daran haben, dass Kunden nicht mehr in den Shop reinlaufen. Und B, müsste es, glaube ich, wenn dann eine App geben, die an allen Tankstellen funktioniert. Jedenfalls wäre das für mich so, weil ich dann total scheißegal, wo tanken tue ich dann, wenn ich es gerade brauche, bin. Also das ist natürlich möglicherweise bei Pendlern, die immer mit dem Auto fahren, ganz anders, weil die immer zur gleichen Tankstelle fahren und sowas. Aber für mich jedenfalls macht das nur Sinn, wenn ich halt irgendwie eine App habe, die irgendwie jede Tankstelle kann und die mir vielleicht manchmal es leichter macht, mich nicht an eine Schlange zu stellen in einer Tankstelle.
Das hatte ich ja damals auch in einem Artikel geschrieben, dass mich das sehr erinnert an die ganzen Mobile-Payment-Methoden, wo es ja auch ein Dschungel von verschiedenen Zahlmethoden gab und man eigentlich vor lauter Dschungel nicht mehr bezahlen konnte. Und am Ende des Tages kam Apple und Google und haben das alles konsolidiert. Apple und Google sind in dem Kontext schon im Auto drin, mit Apple CarPlay und Google Auto oder wie auch immer es heißt. Also von daher kann das durchaus sein, dass es im Moment quasi frühe Leuchttürme sind und am Ende des Tages wird das Geschäft von Apple genommen.
Ja.
Dann Circle, das Payment Fintech Circle hat eine Partnerschaft mit BlackRock und hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen Dollar angekündigt, bei der sich neben BlackRock auch Fidelity, Marshall Wallace, FinCapital beteiligt haben. Beeindruckend von den Namen, also BlackRock und Fidelity. Und die wollen auch ein Stablecoin herausgeben. Und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Nee,
die wollen nicht, Jochen, sondern die sind der erfolgreichste. Schon? Die sind der erfolgreichste Stablecoin der USA. USDC ist von Circle.
Und ist nicht Tether der erfolgreichste, aber
Stablecoin. Stablecoin. Ja. Okay, also ich will nichts ganz Falsches sagen, aber meiner Meinung nach ist USDC eigentlich das Ding vom Market Cap und auch von den Transaktionen, wo am meisten drüber stattfindet. Mir zeigt das zwei Dinge. A, dass mittlerweile auch große Institutionelle das Thema Krypto nicht mehr ignorieren, sondern wirklich auch komplett da reingehen. Also auch eine BlackRock und eine Fidelity an der Stelle und eine FinCapital ist eher VC, aber gerade die erst beiden genannten. Und dass sie halt auch an das Thema Stablecoin als alternative Payment Rails ein Stück weit glauben. Und das ist etwas, wovor ich ein bisschen Respekt habe, weil wir uns in Europa mit dem Thema Krypto ja eigentlich ganz gut vorne rausgehangen haben, durch relativ gute Regulierungen jetzt beim Thema MiCA und beim Thema Krypto-Verwahrlizenz und elektronisches Wertpapier. Aber beim Thema Stablecoin gleichwohl wieder auch auf die MiCA bezogen, uns das Leben jetzt sehr, sehr schwer machen, beziehungsweise den neuen Playern das Leben schwer machen. Das ist natürlich immer alles zweischneidig, aber wenn halt Stablecoins eine elementare Rolle in der tokenisierten Welt in der Zukunft spielen werden und wir in Europa keinen eigenen relevanten Stablecoin haben werden und alle sagen, ja, wir warten auf die CBDCs, dann wird es halt auch wieder schwierig und dann wird halt auch diese Abhängigkeit zu möglicherweise US-dominierten Stablecoins oder anderen Stablecoins dann doch wieder groß, weil ganz vorbeikommen wirst du wahrscheinlich dann an so einer Art von alternativer Währung nicht. Und wie gesagt, wir machen vieles, glaube ich, nicht ganz falsch im Bereich Krypto gerade in Europa. Aber im Stablecoin-Umfeld, da habe ich noch ein paar Fragezeichen auf der Stirn, ob die Art, wie wir das gerade handeln, der richtige Weg ist.
Ja, ich gebe dir recht. Ich frage mich immer noch, was ist denn der Mehrwert eines Stablecoins?
Naja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, was ich vorhin angesprochen habe, auch ein Stück weit bei WeChat, wo es ja um das Thema Peer-to-Peer geht. Aber die Funktionalität und die direkte Kopplung an möglicherweise einen Smart Contract ist halt der Unterschied zwischen dem, was du heute in der normalen Payment-Welt machen kannst und einem Blockchain-basierten Stablecoin, wie du es beim USDC hast. Und das ist, glaube ich, der riesengroße Unterschied. Ich glaube, wir müssen hier nicht über das Peer-to-Peer-Payment zwischen uns beiden sprechen, sondern wir reden halt eher von prozessgetriebenen Payments. Und da kann ich mir den Vorteil schon sehr, sehr groß vorstellen. Ich glaube, das, was wir letzte Nacht gesehen haben, bei dem Verkauf der Metaworld-Grundstücke, die über Ether verkauft worden sind, über Yuka Lab, glaube ich, war es. Da sehen wir, glaube ich, gerade genau das, was du gerade, glaube ich, auch ein Stück bei dem Kopf hast. Teilweise die Sinnlosigkeit davon, dass man halt sehr teure Kryptowährungen in Anführungszeichen benutzt, um Transaktionen durchzuführen und da zum Beispiel auf den Second Layer oder halt zum Beispiel eine ganz blöde Bridge in die Fiat-Welt verzichtet hat, sondern wahrscheinlich eher aus ideologischen Gründen auf dem gleichen Verfahren das Ganze aufbaut, wie halt das ganze System oder der Token dahinter aufgebaut ist. Da bin ich völlig bei dir, aber ich glaube, so ein Stablecoin wie USDC kann und wird halt andere Funktionalitäten, und ich bin da wieder bei meinem Lieblingsbegriff der Feature Money, haben, die du halt so einfach nicht mit der normalen Währung umsetzen kannst. Kannst du möglicherweise bestimmt auch wieder etwas drumherum bauen, aber nicht so einfach, wie du es vielleicht mit einem Stablecoin, der auf dem gleichen, oder ja, nicht auf der gleichen, aber der halt Blockchain-basiert ist, nutzen kannst. Und das ist für mich der große Vorteil von einem relevanten Stablecoin. Was du halt erreichen musst, und das ist halt vielleicht noch die dritte Anmerkung, wenn ich sie noch machen darf, wobei ich mittlerweile bei viel mehr gewesen bin als bei zweien, ist die, dass natürlich ein Stablecoin nur dann einen wirklichen Sinn hat, wenn er ein Stück weit fungibel ist, also das heißt, oder interoperabel ist. Und die Interoperabilität oder die Fungibilität ergibt sich ja sehr häufig aus der Interoperabilität. Das heißt, dass du ihn halt nicht nur an einer Stelle benutzen kannst. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, gerade wie bei der Tankstelle. So eine App nutze ich nur dann, wenn ich sie an vielen, vielen Stellen benutzen kann. Und so ein Stablecoin würde ich mir als gerade als Unternehmen natürlich wahrscheinlich nur dann irgendwie in mein Cash reinlegen oder irgendwo im Treasury sehen wollen, wenn ich ihn halt benutzt habe oder in meinen Prozessen das Ding eine Rolle spielte, wenn ich ihn halt auch irgendwo dann wieder in Anführungszeichen in den Kreislauf reinbekomme und es nicht ein Closed Loop ist. Also an Closed Loop Stablecoins, daran glaube ich auch nur ganz bedingt, sondern das Ding muss halt, wenn dann, offen sein. Also vielleicht hat das ein bisschen deine plumpe Frage, die du natürlich dir auch selber beantworten hättest können, für die Hörer mit beantwortet.
Perfekt, ja, vielen, vielen Dank. gehen wir weiter. Wir haben gerade eben schon über das Thema Steuer gesprochen, jetzt und ganz kurz angesprochen, Taxfix, eines dieser neuen Steuer-Startups, wo wir immer noch nicht wissen, ist es Tech oder wie auch immer, haben jetzt ein wahnsinniges Funding bekommen, sind jetzt Einhorn geworden und bereiten wohl alles vor zum IPO. Gratulation an die Kollegen nach Berlin.
Total. Ich glaube, die sind ursprünglich auch gar nicht in Berlin gewesen, ne, sondern, glaube ich, ein Schweizer Gründer war, glaube ich, Mitarbeiter, glaube ich, auch Small PDF gemacht hat. Also echt so ein Serientyp, der mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder rausgegangen ist. Und jetzt ist er, glaube ich, der... Wie heißt er nochmal?
Martin Ott.
Martin Ott, genau, bei Facebook vorher gewesen und davor irgendwann
ganz mal, früher, Martin hat einen Payments-Background, ganz früher bei Moneybookers.
Ich weiß, genau. Martin, da mittlerweile CEO. Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen Taxfix mitgestriffen. Glaube ich, echt ein geiles Modell. Und dieses Recurring-Modell ist, glaube ich, echt toll. Also du, vor allen Dingen, was ich halt immer so geil bei diesem Thema finde, ist, dass du eigentlich fast nur positive Erlebnisse verkaufen kannst. Weil die meisten Leute denken ja, wahrscheinlich im Longtail jedenfalls, die meisten Leute, bei denen denken nicht wirklich darüber nach, dass sie sagen so, boah, ich weiß genau, dass ich da irgendwie was erwarten kann, sondern die meisten hoffen vielleicht auf ein bisschen was, aber ich glaube, du hast eigentlich fast immer nur positive Erfahrungen, weil Leute immer Geld bekommen werden. Also ich glaube, die wenigsten Fälle werden die sein, die jedenfalls das über Taxfix machen, dass du eine Steuernachzahlung haben wirst.
Absolut. Der Vorteil, dem steht natürlich ein Nachteil gegenüber, nämlich der Schmerz der Eingabe der Daten und der Erstellung der Steuererklärung. Und genau das versuchen sie natürlich zu verbessern. Wobei, wir müssen auch sagen, dass ja auch da sehr, sehr viel auch von der staatlichen Ebene sich verändert hat. Also immer mehr Steuerbescheinigungen, also angefangen von der Lohnsteuerbescheinigung über die ganzen Bescheinigungen von Kapitalerträgen und ähnliches, sind mehr und mehr online. Das heißt, man muss das nicht mehr irgendwie eingeben, sondern es wird dann von den Steuersystemen einfach runtergeladen und vorausgefüllt. Und insofern wird insgesamt der Prozess auch einfacher. Aber am Ende des Tages ist das natürlich der Kern von diesen Steuerprogrammen, von neueren Steuerprogrammen, diesen Schmerz der Steuererklärung zu vereinfachen und noch bequemer und einfacher zu gestalten.
Naja, und ich glaube, die zweite Zielgruppe sind die, das hatte ich vorhin ja auch schon mal angedeutet, die bisher gar keine gemacht haben. Wahrscheinlich sogar noch die größere Zielgruppe.
Klar, die den Schmerz nicht eingehen wollten, ja, logisch.
Genau.
Dann letzter Punkt, Nelly, die bei uns bei der Payment Exchange auch auf einem Panel saßen, haben Funding von Höhe von 4 Millionen. Du kannst mehr über die sagen, weil das natürlich privat bei dir ein bisschen enger an
dem Thema ist. Nein, also über Nelly kann ich gar nicht unbedingt so viel mehr sagen, aber einzige, was ich glaube ich sagen kann, ja genau.
Über das Segment.
Genau, die Kolleginnen und Kollegen waren auf der PEX, haben beim Thema Identity mitgeredet. Aber das Segment ist, glaube ich, gerade eins aus verschiedenen Gründen, was, glaube ich, super, super heiß ist. Ne? Also wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel über den eigentlichen Platzhirschen in Deutschland in dem Bereich auch eher Negatives gehört mit der Apotheker- und Ärztebank, die sich ja durch ihre Kernbankensystem jetzt nicht unbedingt gestärkt hat, sondern halt auch den einen oder anderen Kunden vor den Kopf gestoßen hat. Und ich glaube, das gepaart damit, dass halt dieses Thema vertikalisiertes Banking in spezialisierten Zielgruppen mehr und mehr in den Fokus rückt, hat auch dazu geführt, dass plötzlich in den Heilberufemarkt, vor allen Dingen in den Ärztemarkt, was reingeht. Und das macht Nelly. Ne? Also Nelly geht halt auch in diese bessere Payments-Abwicklung für Ärzte und Apotheker und unter anderem halt auch in das Thema Finanzierung für die. Und das finde ich spannend. Also die machen das ist, glaube ich, gerade maximal Series A, wenn nicht sogar noch davor. Sind ja relativ früh erst gestartet und wir haben die jetzt, glaube ich, nächste Woche mal im Podcast bei uns. Dann kann ich mal einen etwas besseren Eindruck davon geben. Aber ich habe gerade wieder das Vergnügen gehabt, die Praxissoftware einer Zahnarztpraxis einrichten zu dürfen und dort halt auch zu versuchen, das OPOS-System zum Laufen zu bringen. Und ich fühlte mich wirklich, und das ist kein Scheiß, ich fühlte mich wirklich ins Jahr 1998 zurückversetzt und ich habe es auch nicht geschafft. Also ich habe es wirklich nicht auf die Reihe bekommen. Also es war so schrecklich gemacht und so verklausuliert dargestellt und mit so vielen Schritten gemacht und unglaublich, du kannst es dir nicht vorstellen. Und auch mit Import, Export und alles Mögliche, es ist einfach echt ein Graus. Also da steckt echt unglaublich viel das ist ein Innovationsdefizit und da steckt unglaublich viel Chancen drin. Gleichwohl weiß ich halt auch, dass diese Art von Zielgruppe sich immer schwer tut, sich ernsthaft mit diesen Themen zu beschäftigen und wirklich eine Veränderung sozusagen loszutreten. Und das ist dann immer die wahrscheinlich größere Herausforderung, die du halt hast, dass du die Leute bewegt bekommen musst. Weil die sind halt Ärzte und haben keinen Bock, sich eigentlich mit diesem ganzen Backoffice-Thema zu beschäftigen.
Auf der einen Seite hast du da vollkommen recht, auf der anderen Seite sind sie aber gewohnt, relativ hohe Gebühren für ihre Praxissoftware-Dienstleistungen zu bezahlen, die exorbitant hoch sind.
Ich weiß, aber der Login-Effekt ist so riesengroß, weil du in der Regel ein Team hast, was schon seit Jahren damit arbeitet und diese Menschen, die damit arbeiten, sind auch nicht unbedingt immer die flexibelsten. Das sind noch nicht mal unbedingt immer die Ärzte und Ärztinnen, sondern halt das Team, was dahinter ist, was in Teilen halt diesen Kram macht und machen muss. Und ich habe das ja gerade selber wieder erlebt. Also die Diskussion bei uns beim Abendessen ging auch häufiger darum, kannst du nicht mal über eine vernünftige Software nachdenken? Ja, es gibt so wenig, und ja, ich weiß, da gibt es eine andere, aber das Team will nicht, ne? Und dann machst du schon viele Sachen neu und dann führst du nicht auch noch eine neue Software ein. So, was die Nelly-Leute halt machen, ist halt das Thema erstmal Finanzierung und sowas. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, wo du natürlich dann eher mit dem Arzt und mit der Ärztin zu tun hast und nicht mit dem, ich sag mal, dem OS der Praxis. Daran können sich nochmal ein paar andere Leute versuchen, sozusagen abzuarbeiten.
Jetzt haben wir doch eine Dreiviertelstunde gebraucht für die wenigen News. Ja. Wir haben natürlich die News jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen. Lass uns mal zu den Themen Personalmeldungen gehen, weil der 1.4. ist immer ein wichtiger Monat am Anfang eines Quartals für Wechsel der Positionen. Und es ist diesmal einiges passiert, auch mit sehr bekannten Fintechs. Und zwar fangen wir an mit N26. Der Ex-Credit-Shelf-Produktchef Jan Stechele ist zu N26 gewechselt als Director Banking Excellence. Vorher war er bei Credit Shelf und davor 13 Jahre bei der Bayern LB. Also insofern bringt er das Thema Banking und Regulatorik mit. Man hört, dass das ein wichtiges Thema ist, bei dem N26 im Moment Headcount aufbaut.
Wobei halt als Produktchef und für Banking Excellence natürlich so diese Erfahrungen jetzt vielleicht dann doch nicht die relevantesten zu sein scheinen, ne? Also, aber egal. Also Glückwunsch an beide. Bin gespannt, wie das dann halt da zusammenpasst.
Dann gehen wir weiter zu Mondo. Die haben wir nicht in der Finanzierungsrunde in den Nachrichten drin, weil das ist meines Erachtens immer noch nur ein Gerücht, dass da Valar Ventures und Peter Thiel mit 40 Millionen zu einer Post-Money-Bewertung von 180 Millionen, was glaube ich, reingegangen ist, obwohl noch gar kein Produkt und noch kein Umsatz etc. da ist. Es zeigt allerdings, dass Mondo eines der wohl im Moment heißesten Fintechs in Berlin ist. Was macht man? Mondo ist ein Fintech für Buy Now, Pay Later im Unternehmensbereich, also Rechnungskauf zwischen Unternehmen. Und sie haben, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Miu Li zum Chief Legal Officer und General Counsel berufen, beziehungsweise sie wechselt dahin. Und die kommt von Klarna. Sie hat an der Humboldt-Universität Rechtswissenschaften studiert und in der Harvard Law School und war vorher bei Klarna und hat da verschiedene Positionen gehabt, unter anderem Head of Legal and Regulatory Operations. Also insofern sehr, sehr guter Move aus Sicht Mondo, da vom Wettbewerb ein gutes Talent abzuwerben.
Naja, und vor allen Dingen dieser Bereich ist natürlich in so einem Umfeld Buy Now, Pay Later für Unternehmen super, super wichtig, ne? Kernhire.
Absolut, absolut. Und das macht am Ende des Tages auch einen großen Wettbewerbsunterschied aus, weil das Produkt ist ja auch häufig identisch, aber wenn ich Lücken im Gesetzestext und der Compliance finde, die ich dann ausnutzen kann oder vielleicht auch ein bisschen die Compliance flexibler auslege als die direkten Wettbewerber, hat das natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf die Conversion. Machen wir weiter mit Bluecode. Bluecode, da gab es eine Veränderung, die ja dann auch jetzt gleich auf die Solaris Bank noch Auswirkungen hat. Und zwar der Jens Lüttke ist von Bluecode weggegangen zur Solaris Bank und wird dort neuer Deutschlandchef von Solaris Bank. Lüttke war vorher Deputy CEO von Bluecode. Vorher kennt man ihn lange von Sofortüberweisung an Sofortüberweisung mit groß gemacht. Und Bluecode hat jetzt einen neuen CEO, nämlich Anton Stadelmann, der jetzt neuer CEO wird. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt weiterhin Co-CEO mit neben Chris Pirkner ist, weil Chris bleibt Executive Chairman. Aber auf jeden Fall wird er offensichtlich den Jens Lüttke entweder mindestens ersetzen, wenn nicht sogar eine breitere Rolle haben bei Bluecode.
Ich glaube, das ist relativ klar, dass er der CEO wird und Chris halt eine Stufe sozusagen in den Aufsichtsrat geht, wenn man das sozusagen so auf seiner amerikanischen Ebene betrachtet.
Dann, Vivin holt René Theis als Head of Finance. Vivin ist eine Investmentplattform für nachhaltige Anlagen.
Genau, also die glaube ich auch unter anderem bei den Kollegen von der Tomorrow Bank und sowas auch beteiligt sind, aber jedenfalls glaube ich der Gründer davon und sowas. Und derjenige kommt jetzt von der PSD Bank West, ja.
Credit2, ein österreichisches Startup, die auch bekannt sind in der Cashpresso, haben einen neuen Co-CEO, Christian C. Waldheim, war zuletzt Managing Director bei Link Mobility, wechselt zu Credit2 und verantwortet als Co-CEO Vertrieb, Marketing und PR und Investor Relations. Neu dazu ist auch Isabella Schimanko, die verantwortet jetzt Personal und Strategie als Chief People and Strategy Officer. Was macht Credit2 für die, die es nicht kennen? Die hängen hinter dem Mietangebot von Gravis für die Apple-Geräte und sind im Grunde ein Buy Now Pay Later Spezialanbieter, der White Label Angebote macht.
Jo.
Dann ab West aus Berlin erweitert das Führungsteam. Markus Meyer wird neuer Chief Operating Officer und wird sich um die Operationsprozesse, das sagt der Name, natürlich der Abwest-Plattform konzentrieren.
Ja, Abwest kommt auch auf die Banking Exchange, einer von denen, die das Thema Brokerage as a Service ja sozusagen auf der Agenda haben. Und wir haben den Gründer mit auf der Banking Exchange. Und dass man jetzt dort Leute aus dem Operations, aus den klassischen Banken holt, macht, glaube ich, dann auch wirklich Sinn, wenn du halt Brokerage Investment as a Service in der breiteren Masse möglicherweise auch für andere Zielgruppen anbieten willst, als nur für Fintechs.
Und der gute Mann kommt oder bringt natürlich die Erfahrung vom Transaktionsderivate-Geschäft mit, war vorher bei der UBS und bei der Deutschen Bank. Insofern auch ein klassischer Banker, der jetzt auf die andere Seite wechselt. Bleiben wir im Trading. Bucks, weiß immer noch nicht so 100% genau, wie man die jetzt genau ausspricht. Also der Broker Bucks oder Bucks nennt einen neuen CMO. Auch da hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspricht. Denn Bajowski wird Chief Marketing Officer. Er kommt von Delivery Hero und war bei Delivery Hero zuletzt Vice President Marketing.
Ich finde halt, Bucks macht natürlich eigentlich einen ganz geilen Job. Gleichwohl finde ich das ganze Thema manchmal ein bisschen fragwürdig, weil das halt in Richtung Trading as a Game geht. Und deshalb bin ich da nicht so der riesengroße Fan, ehrlich gesagt, von der Positionierung von Bucks, auch wenn sie einen super, super Job machen.
Die gehen da diese eToro
Spur. Kommen noch mehr aus dem Spielen-Umfeld. Du kannst auch erstmal ohne irgendwie echtes Geld rumspielen und dann ist aber der Weg relativ schnell halt auch in das echte Spiel sozusagen dran.
Okay. Bleiben wir beim Trading. Sven Hildebrand wird Executive Director bei Bison und Blocknox. Bison, das ist ja die Trading-Plattform für Krypto von der Börse Stuttgart. Und Sven Hildebrand wird Executive Director für Business Development und Strategic Partnerships bei der Börse Stuttgart Digital Ventures. Ist der nicht der Nachfolger von dem Kollegen, der zu Coinbase gewechselt ist?
Kann gut sein. Also zu Jan Kühne meinst du?
Genau.
Ich weiß gar nicht genau, ob Jan den gleichen Job hatte bei denen. Jan hat ja, glaube ich, eher das institutionelle Business gemacht bei der Börse Stuttgart. Und das klingt jetzt für mich gerade ein bisschen breiter. Aber die Börse Stuttgart scheint sich ja da gerade auch, Olli ist ja da hingegangen, Vince, nachdem Peter das ja damit aufgebaut hat am Anfang, weiterhin breit zu machen. Ne? Ich bin gespannt, ob das ein bisschen Einfluss auch darauf hat, wie Sven Hillebrand in der Zukunft kommuniziert, weil bisher hat er ja immer sehr, 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 in Anführungszeichen, aggressiv kommuniziert. Und wenn er jetzt Dienstleister ist, bin ich mal gespannt, ob er das weiterhin tut, ob er jetzt an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen kooperativer unterwegs ist. Nein, aber bestimmt ein guter Hire, weil der Kollege ja einfach auch seit Jahren mittlerweile mit seiner Beratung, die er da gemacht hat, ich glaube, er hat auch jetzt zuletzt den Kollegen hier in Hamburg von der Privatbank Donner Reuschel dabei geholfen, die Krypto-Verwahrlizenz auf den Weg zu bringen, der sich einfach schon ja super gut in dem Thema auskennt. Also insofern passt natürlich total wie Arsch auf Eimer zur Börse Stuttgart und zu Bison.
Das war's. Die vielen Personalmeldungen, die nicht ganz so vielen Fintech-Meldungen des Monats April. Es zeigt, das ganze Ding wird weiterhin größer. Wir reden über viel mehr IPOs als noch vor ein, zwei Jahren.
sind im Grunde so ein bisschen wie, wir haben ja ursprünglich den Fintech-Podcast gestartet, so ein bisschen als als Fintech-Version von dem Exchange-Podcast im E-Commerce-Bereich von Jochen Krisch. Da war dann irgendwann auch so eine Phase, wo dann die großen Fintechs, die großen E-Commerce-Unternehmen dann irgendwann an die Börse gegangen ist. Und wenn man heute schaut, der hat ja mittlerweile einen eigenen Fonds, wo er in die börsengelisteten E-Commerce-Startups investiert. Ich glaube, wir sind jetzt da so ein bisschen an dieser Schwelle. Mehr und mehr geht jetzt IPO. Ich glaube, das würde noch schneller gehen, hätten wir eine andere Börsensituation, aber einfach nochmal nach vorne geschaut, in 2-3 Jahren ist da eine ganz andere Situation. Und das Interessante ist halt, dass das alles Startups sind, die alle große Volumen generieren, große Umsätze generieren, und die üblichen Aussagen, das ist ja alles nur Venture finanziert und die verdienen ja alle kein Geld, um nichts zu machen, was man von dem einen oder anderen Bankern immer hört, ja eigentlich nicht gelten. Und insgesamt gleich siehe Recap und Co. oder Mondo, ja auch die neuen Modelle kommen, die sehr stark im B2B-Bereich reingehen und die auch schon wieder groß finanziert werden, weil man da erwartet, dass da große Volumen und Ertragspotenziale noch gehoben werden. Insofern spannend, auch wenn der Monat April etwas kürzer war von den Meldungen, trotzdem spannend zu sehen, was alles passiert.
Absolut. Und bin ich bei dir. Und zum Thema Exciting Commerce, wenn du dich zurückerinnerst, war das ja wirklich eines unserer Vorbilder vor ungefähr 8 Jahren, als wir damit angefangen haben. 7 oder 8 Jahren, weiß gar nicht mehr genau. 2014, glaube ich. Und die sind auch immer noch da. Also ich glaube, die machen es mittlerweile nicht mehr ganz so häufig wie früher. Ich glaube, die sind nicht mehr in der Frequenz. Damals waren wir, glaube ich, fast in der gleichen Frequenz. Ich glaube, die haben jetzt nämlich die 300. Folge vom Exciting Commerce Podcast. Also Glückwunsch an Marcel und Jochen an der Stelle. Und Wahnsinn, was mittlerweile an Podcasts einfach dazugekommen ist und sind. Ne? Also das ist ja wirklich verrückt. Also ich komme ja teilweise gar nicht mehr nach bei dem, was ich eigentlich mal in meiner Playlist drin habe.
Ja, aber ich finde diese Podcasts, die auch sehr tief in diese neuen Themen reingehen, die neuen Themen erklären, die finde ich weiterhin sehr attraktiv. Also jetzt hier Doppelgänger-Podcast, die jetzt ganz speziell sich die Tech-Werte, die börsengelisteten Tech-Werte anschauen und da auch die Bewertungen nochmal über andere Kennziffern nochmal versuchen zu erklären. Insofern, das bringt mir immer sehr, sehr viel Mehrwert, diese Nischen-Segment-Podcasts zu hören und da das Wissen rauszuziehen.
Wobei ich beim Doppelgänger sagen muss, einmal die Woche wäre perfekt für mich. Zweimal die Woche ist zu hart.
Komm mir nicht mehr nach.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Jochen. Gut.
Dann geh mal.
Wir sehen uns.
Zieh dein Hemd wieder an. Du machst mich ganz wuschig.
Wir sehen uns spätestens.
Das klingt jetzt komisch, ne?
Zieh dein Hemd wieder an. Du machst mich ganz wuschig. Klingt irgendwie falsch. Ich kann hier höchstens mein Ding mal aufmachen.
Grüße an Schwitzen, Tanzen, Lachen.
Ja, das war der April. Vielen Dank dir und ja, mal gucken, was der Mai an spannenden Themen bringt.
Genau.
Heute am, wo wir in den Mai getanzt haben.
Bin ich nicht,
aber Fintech-mäßig in den Mai getanzt genau, haben.
Alles klar. bankingexchange.de, wer dabei sein möchte, meldet sich. Ciao, ihr Lieben.
Macht's gut.
Tschüss.